Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Ohne Maximilian Kiefer können sich Golffans die European Tour mittlerweile gar nicht mehr vorstellen. Max ist die deutsche Konstante der Tour. Bereits im 8. Jahr in Folge mischt er in der europäischen Golfelite mit, hat seine Tourkarte immer wieder souverän behaupten können und in dieser Zeit auf der European Tour natürlich auch schon einiges erlebt. Selbstverständlich hat er schon gegen die meisten der Großen gespielt, sich mit Rory McIlroy, Martin Keimer oder auch Tiger Woods messen dürfen. Das ist für ihn längst nichts Besonderes mehr. Max erlebte persönliche Höhepunkte wie 22 geschaffte Cuts in Folge, die ihm den Spitznamen Mr. Consistency einbrachten, oder auch das Rekordstechen in Spanien über 9 Extralöcher gleich in seinem Rookie-Jahr, das er allerdings verlor und das ihn zu einer kleinen Fehleinschätzung verleitete.
Boah, das ist ja gar nicht so schwer hier zu gewinnen und ich war damals auch überhaupt nicht enttäuscht. Ich habe gedacht, ja, jetzt bin ich halt eines der nächsten Turniere, das scheint jetzt ja nicht so schwer zu sein.
War es dann aber doch, wie Max feststellen musste, denn es erging ihm in der Folge wie seinem Lieblingsclub Bayer Leverkusen.
7 Jahre später habe ich immer noch kein Turnier gewonnen.
Sehr realistisch, mit etwas Selbstironie, aber vor allem sympathisch locker blickt Max Kiefer in unserem Interview hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de auf die Schlüsselmomente in seiner bisherigen Karriere zurück. Und ich habe dabei gemerkt, auch wenn ihm der große Wurf, ein Sieg, eben noch nicht vergönnt war, Max lässt sich davon nicht unterkriegen. Warum auch? Er wird erst 30 in diesem Jahr, die beste Zeit könnte also noch vor ihm liegen. Und schon als Kind, als Jugendlicher, als Amateur und während seiner College-Zeit in den USA hat er hart an sich gearbeitet, immer neue Einflüsse aufgesogen und für sich nutzbar gemacht. Und das macht er immer noch, um seine golferischen Ziele und Träume noch zu verwirklichen. Und welche das sind und wie er das anstellt, all das hat er mir im exklusiven Nur-Golf-Interview ausführlich erzählt. Zunächst drehte sich unser Gespräch aber natürlich um das beherrschende Thema dieser Tage, um die Corona-Krise und darum, wie Max mit der ungewohnten Situation umgeht. Hallo Max.
Hi Malte, hallo liebe Zuhörer.
Wie geht's dir? Müssen wir fragen in der Corona-Krise. Bist du gesund?
Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Zum Glück geht's mir gut und meiner Familie geht's auch gut. Das ist auf jeden Fall gerade das Wichtigste.
Das ist die Hauptsache. Wo hältst du dich denn aktuell auf? Wo hat dich die Corona-Pause denn stranden lassen?
Ich bin zu Hause in Düsseldorf. Wir hatten ja vor, ich glaube, 3 Wochen unser letztes Turnier in Katar. Und dann bin ich nach Katar nach Hause geflogen, hatte dann noch darauf spekuliert, dass vielleicht Indien noch stattfindet, aber das wurde dann wegen Corona auch abgesagt. Aber im Nachhinein ist dann, glaube ich, auch gut, dass als hier quasi der Ausbruch und die Krise wirklich losging, dass man dann auch hier zu Hause war und nicht noch irgendwie erst von irgendwelchen anderen Ländern, glaube ich, groß nach Deutschland reisen musste.
Wann bist du denn das erste Mal so richtig mit dem Coronavirus ja in Verbindung geraten? Wann hast du davon zum ersten Mal hautnah was mitgekriegt? Wir haben gehört, Ende Februar beim Turnier im Oman, da waren Lorenzo Galli und Edoardo Molinari mal kurzzeitig in Quarantäne gesetzt worden, weil bei denen Corona-Verdacht war. Habt ihr das damals mitgekriegt? Du warst ja auch im Oman beim Turnier.
Ja, das erste Mal, würde ich sagen, war schon Ende Januar in Saudi-Arabien, weil da schon viel in der Presse war, auch über Corona in China. Da hat man allerdings, muss ich zugeben, noch da gedacht, ja gut, das ist halt eine Krise, die China betrifft. Und in Europa hat man sich da, glaube ich, noch relativ sicher gefühlt. Dann wurden halt die Turniere oder das Turnier in China abgesagt, was jetzt dann auch noch nicht so gefühlt so ein Drama war. Und dann, als wir dann in Oman geflogen sind, sind auch schon einige Spieler nicht reingekommen wegen den Einreisebeschränkungen. Dann wurde das Turnier in Kenia abgesagt, dann sind in Katar noch mehr Spieler nicht reingekommen. 2 Spieler waren ja auch dann unter Quarantäne im Oman und das war dann eigentlich so, wo man dann gemerkt hat, es wird doch jetzt ja ein bisschen krasser.
Und jetzt ist die Situation eben so, dass wir uns in Deutschland nicht mehr so frei bewegen können, wie wir das eigentlich gewohnt sind. Das ist ja für Golfer bestimmt auch nochmal eine ganz besondere Situation. Normalerweise seid ihr immer draußen und gefühlt eigentlich ständig rund um die Welt unterwegs. Wie fühlst du dich denn jetzt im Homeoffice?
Ja, genau, vor allem in Anführungsstrichen, das Traurige ist ja gerade, dass es, glaube ich, vom Wetter her der beste März war, den wir gefühlt hier hatten. Ob das jetzt damit zu tun hat, dass sich die Natur erholt, will ich jetzt nicht beurteilen an der Stelle. Aber das Wetter war ja echt super, von daher ist natürlich schon, ist klar, also natürlich schade, wenn du zu Hause sitzt, würdest du schon gerne auf den Golfplatz gehen. Aber natürlich verständlich, auch wenn jetzt Golf nicht die Sportart ist, wo vielleicht das Ansteckungsrisiko so extrem hoch ist. Aber ich denke, da muss man auch irgendwo eine klare Linie ziehen, da klare Regeln finden und dass dann alle Sportstätten geschlossen werden, ist dann auch richtig, dass auch die Golfplätze geschlossen werden.
Jetzt hast du die Gunst der Stunde genutzt und die Max Kiefer Couch Challenge ins Leben gerufen. Das ist eine Charity-Geschichte. Erzähl mal kurz, was sich dahinter verbirgt, wie du auf die Idee auch gekommen bist.
Die Idee kam eigentlich, weil ja dann irgendwie, wenn man dann viel zu Hause ist, dann waren sehr viele Challenges. Viele Freunde haben mich auch für irgendwelche Challenges nominiert. Und dann haben halt ein paar Freunde auch geschrieben, ja, mach doch auch mal eine Challenge oder so. Und dann habe ich halt überlegt, was man vielleicht noch machen kann, dass es ein bisschen lustig ist und dass vielleicht auch ein bisschen was für einen guten Zweck ist, wie damals mit der Ice Bucket Challenge. Und dann kam Christian halt so ein bisschen auf die Idee, was man machen könnte, mein Manager. Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, halt eine Challenge zu machen von der Couch. Ich habe über die Tischtennisplatte gechippt. Martin hat sich zu Hause einen kleinen Putt-Parcours aufgebaut und mit dem Aufruf halt, dass jeder dann noch einen kleinen Betrag an die WHO spendet, zusammen mit der Challenge.
Also eine lustige Idee, die dann auch dem guten Zweck zugutekommt, der World Health Organization.
Genau, das war der Sinn, ja.
Vor allem sind da auch lustige Videos bei rausgekommen. Man kann das ja social media technisch sehr gut verfolgen.
Ja, sehr.
Wie wichtig ist Social Media für dich jetzt in der Krise, aber auch generell?
Ja, ist natürlich jetzt aktuell, ist es natürlich ja schon noch eine Plattform, auch dann irgendwo den Sponsoren dann vielleicht ein bisschen Reichweite zu geben, dadurch, dass die ganzen Turniere jetzt ausfallen. Ne? Klar, viele potenzielle Sponsoren, denen ist Social Media schon relativ wichtig. Mhm. Allerdings ist es natürlich jetzt, in der aktuellen Krise gibt es ja auch die Diskussion mit den Influencern, dass die teilweise auch besser nicht weiterhin ihre Werbung machen sollen, muss man da natürlich dann ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen, denke ich.
Machst du deine Posts selber oder hast du da Hilfe bei? Auch gerade, wenn du auf Turnieren bist, du postest ja auch bei Facebook dann relativ viel. Lässt du dich da unterstützen? Hast du da überhaupt die Zeit zu auf Turnieren?
Das meiste mache ich eigentlich selber. Letztes Jahr habe ich relativ wenig gepostet, weil ich da auch eine Zeit lang relativ schlecht gespielt habe, dann ist die Motivation, was zu posten, manchmal auch nicht ganz so hoch. Aber generell mache ich die meisten Posts eigentlich selber, außer sind irgendwelche Reposts oder so, dann hilft mir mein Management dabei. Aber so die Beiträge mache ich eigentlich alle selber.
Jetzt hast du eben gesagt, in der aktuellen Situation hast du natürlich auch ein bisschen Zeit. Was machst du sonst? Wie hältst du dich vor allen Dingen golferisch aktuell fit? Ja, nur mit Sofagolf wahrscheinlich nicht.
Naja, ich habe das Glück, dass ich ein Putting-Grün in meiner Wohnung habe mit dem Putt-View-System, was halt echt super ist, wo man verschiedene Breaks einstellen kann und alles. Wo dann auch der Ball getrackt wird, wo es verschiedene Spiele gibt. Also da kann ich halt relativ gut putten. Dann habe ich mir zu Hause so zumindest das Nötigste eingerichtet und so ein kleines Gym, dass ich das Fitnessprogramm weitermachen kann. Und dann habe ich ein Netz im Garten hier bei Freunden. Das sind eigentlich so die Sachen und dann geht der Tag eigentlich schon rum.
Also kannst du dich beschäftigen, dieses ins Netz schlagen. Ich habe da mit den beiden Lamperts schon drüber gesprochen, mit Moritz und Caroline. Die sagen, also langsam auf Dauer wird das stupide, aber man muss sich da ein bisschen was einfallen lassen. Wie variierst du da?
Ja, es wird sehr stupide. Klar, es wäre natürlich schön, mal den Ball so wieder zu sehen. Und macht schon Spaß mehr auf der Driving Range, aber es ist halt die aktuelle Situation. Und da muss man da auch mal durch. Und wenn man so ein, zwei Stunden am Tag zumindest da sein Techniktraining macht, dann macht es vielleicht nicht ganz so viel Spaß, aber das ist dann auch okay.
Nutzt du auch technische Hilfsmittel wie ein Trackman oder sowas bei den Übungen?
Den Trackman nutze ich auch, ja. Was ich halt viel nutze, sind Videokameras und dann eigentlich auch Spiegel, um dann halt quasi immer direkt dann das Feedback zu haben. Ich glaube, das ist eigentlich auch was viele unterschätzen. Man kann auch relativ viel zu Hause machen, einfach vom Spiegel. Wenn man vom Pro klare Anweisungen hat, was der Fehler sind und was man verbessern will, kann man da wirklich mit Trockenübungen sich ein gutes Gefühl dafür aufbauen, wie man dann hinkommt zur Verbesserung, wenn man halt immer direkt visuelles Feedback hat. Also das würde ich auch jedem Amateur raten, der vielleicht kein Netz zu Hause hat, dass man sich einfach vom Pro ein paar Tipps holt, was man besser machen soll, und dann kann man das im Spiegel super üben und da halt, wie gesagt, ein super Bewegungsgefühl dann dadurch herkriegen.
Hast du jetzt auch Kontakt mit deinem Trainer über Video oder über Chat? Wie kommuniziert ihr da?
Ja, genau, mein Trainer, der ist aktuell in England. Also mit dem ist es halt ein bisschen dann einfach FaceTime und Videos per WhatsApp hin und her schicken. Wobei das eigentlich ganz gut läuft, weil ich einen relativ klaren Plan habe, was ich trainieren muss. Und die Sachen, die ich aktuell trainieren muss, da gehe ich davon aus, dass ich die auch noch in 2 Monaten so weiter trainieren kann. Mhm. Deswegen sind da zum Glück relativ wenig Fragezeichen, sondern immer noch relativ klar, was ich machen will, wenn ich jetzt die Bälle dann ins Netz schlage.
Hast du in dieser Phase auch Kontakt zu anderen Golfern? Gibt es sowas wie Freundschaften auch im Kollegenkreis mit anderen Golfern der European Tour zum Beispiel?
Ja, ich habe mit Martin ein bisschen Kontakt. Martin, dann mit Matthias Schwab, der in Österreich, in den Bergen ist und da, glaube ich, so ein bisschen dann probiert abzuschalten. Dann habe ich mit Moritz Lampert viel Kontakt. Also ich würde sagen, ja, da habe ich schon eigentlich gerade, weil jetzt aktuell viel Zeit ist, hat man dann also mit Leuten wie Moritz, mit denen ich gut befreundet bin, die man aber sonst nicht so oft sieht oder sich auch sonst nicht so oft telefoniert, hat man dann in dieser Zeit eigentlich immer fast ein bisschen mehr Kontakt, würde ich so ein bisschen das nutzen, um die alten Freundschaften dann wieder so ein bisschen aufzufrischen.
Und da tauscht ihr euch auch nicht nur golferisch aus?
Nee, auf keinen, also definitiv nicht. Nee.
Was machst du sonst noch in deiner Freizeit oder in deiner Zeit zu Hause, wenn du eben nicht golfst, wenn du nicht trainierst, wenn du nicht dich um Social Media Posts kümmerst? Wie schlägst du die Zeit tot?
Wie schlage ich die Zeit tot? Ich bin eigentlich relativ gut im Zeit totschlagen, muss ich zugeben. Ich kann auch mal einfach so eine Stunde auf der Couch sitzen und nichts tun. Mhm. Und ja, ansonsten lesen, Serien gucken, Filme gucken. Also das geht dann eigentlich schon.
Hast du eine Buchempfehlung oder eine Serienempfehlung für unsere Hörer?
Als Buchempfehlung würde ich sagen, das Buch, was Thomas Björn letzten Sommer auf den Markt gebracht hat. Das ist sehr interessant. Da sind sehr viele, gerade geht er auch sehr drauf ein, auf so die Probleme, die teilweise im Profigolf so, was sie das mit sich bringt und die verschiedene Leute, die meistern, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und Serienempfehlung, die großen kommerziellen Serien, die habe ich eigentlich alle geguckt, Game of Thrones, Blacklist, da bin ich jetzt wahrscheinlich nicht der Experte für Geheimtipps.
Aber über Mindgame können wir gerne noch einen Augenblick sprechen. Das ist ein Buch eben von Thomas Björn rausgegeben worden im letzten Jahr, was auch sehr viel sich um die Psychologie im Golfsport dreht. Das ist auch ein Buch, was wir hier noch bei Nurgolf in einer der nächsten Episoden mal besprechen werden mit der Kollegin Desiree Wolf, wo auch eben sehr viele Profisportler, Martin Keimer zum Beispiel, zu Wort kommen. Was konntest du aus dem Buch für dich selber mitnehmen?
Ja, ich glaube, es ist interessant zu sehen, weil halt es kommen sehr viele auch wirklich sehr, sehr erfolgreiche Profisportlerinnen und auch sehr erfolgreiche Golfer zu Wort. Und jeder hat auch irgendwie, die Karrieren sind nicht alle immer nur bergauf verlaufen. Und es geht halt gerade in dem Buch eigentlich viel darum, wo die Karrieren so ein bisschen einen Knick auch hatten, würde ich sagen. Und dann zu lesen, wie die Sportler dann mit den Situationen umgehen, da kann man dann schon immer relativ viel mitnehmen.
Jetzt hast du eben gesagt, du sitzt auch gerne mal nur ein bisschen rum und denkst auch vielleicht ein bisschen nach. Denkst du auch in der aktuellen Situation über die Zukunft nach? Ist diese Situation jetzt für einen Golfprofi belastend, weil es auch letztlich, ja, du hast vorhin gesagt, die Sponsoren können sich nicht richtig präsentieren natürlich in der Zeit. Es kommen keine Einnahmen durch Preisgelder. Ist das vielleicht auch existenzbedrohend für einen Golfprofi, je nachdem, wie lange es dauert?
Ja, auf jeden Fall denkt man darüber nach. Man denkt natürlich auch oder hofft, oder man weiß natürlich nicht, was einen erwartet, wann es wieder losgeht. Ich meine, ich höre die Frage jetzt relativ häufig, ich habe hier schon was gehört, wann die Tour wieder losgeht. Ich meine, genauso gut kann man fragen, wann jetzt der Virus, wenn das jetzt alles hier vorbei ist und so. Das weiß ja auch keiner. In den Nachrichten oder die Politiker müssen ja auch jeden Tag wieder aufs Neue auf die Situation reagieren. Und so ist es im Golf zurzeit auch. Also wir können eigentlich nur die Füße stillhalten und wirklich abwarten. Deswegen da irgendwie, glaube ich, Prognosen abzugeben, das ist auf jeden Fall noch nicht noch der falsche Zeitpunkt dafür. Mhm. Aber wenn sich das länger hinzieht und dann viele, ich meine, die Golfturniere leben von den Sponsoren. Wenn die Sponsoren dann wahrscheinlich finanzielle Probleme natürlich auch haben, dann liegt es auf der Hand, dass viele Firmen da sagen werden, ja, wir cutten erstmal die Golfturniere raus. Dann macht man sich natürlich dann schon ein paar Sorgen, dass es dann, dass die Tour nicht mehr dieselbe sein wird wie vorher.
Ein etwas nachdenklicher Blick in die Zukunft, den wir dann aber im zweiten Teil unseres Interviews wieder verlassen haben. Max hat stattdessen mit mir zurück auf seine golferischen Anfänge und Wurzeln zurückgeschaut. Und das hört ihr nach einer kurzen Pause hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wo liegen die Anfänge von Maximilian Kiefers Golfkarriere? Max wurde 1990 in Bergisch Gladbach geboren und das Faible für Golf, das wurde ihm in frühester Kindheit bereits eingepflanzt. Darum geht's gleich hier bei uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de im exklusiven Interview mit European Tour Star Max Kiefer. Wie fing denn bei dir alles mit dem Golfsport an? Wann ist es bei dir losgegangen und wodurch?
Ging los eigentlich als Kind, weil meine Eltern gespielt haben. Die haben mich dann auch mit auf den Golfplatz immer genommen und mir hat es einfach, glaube ich, dann irgendwie der Sport an sich viel Spaß gemacht. Und was ich halt immer hatte, ich hatte immer meine Freunde am Golfplatz. Also ich hatte immer, eine so coole Jugendmannschaft, mit denen es viel Spaß gemacht hat, nachmittags auf den Platz zu gehen und zu zocken. Und das ist, glaube ich, in diesem gerade jungen Alter sehr wichtig, dass man da seine Freunde hat, die das Gleiche tun und die gleiche Euphorie für den Sport haben wie man selbst. Und das hat dann so ein bisschen bei mir dazu geführt, dass ich dann irgendwann leistungsmäßiger gemacht habe.
War Golf also gleich die große sportliche Liebe oder gab es da auch noch eine andere Sportart, wo du sagst, das hätte ich mindestens genauso gerne gemacht wie Golf?
Skifahren gab es noch. Also ich war früher eigentlich den Winter immer in Österreich. Mein Opa hatte auch ein Haus in Österreich, die Familie. Und da war ich eigentlich immer den ganzen Winter, bin da auch mal für einen Skiclub gefahren. Aber irgendwann war ich dann einfach im Skifahren nicht mehr gut genug, würde ich sagen. So mit 13, 14. Weil ich halt eigentlich auch nicht genug Training hatte, weil ich nicht oft genug dann da war. Und dann war eigentlich alles, würde ich sagen, 13, 14 aufs Golf ausgerichtet. Wobei im Nachhinein muss ich sagen, das ist, glaube ich, gut, wenn man viele verschiedene Sportarten auch als Jugendlicher macht, auch ruhig leistungsmäßig, weil man halt dann schon ein sehr gutes Bewegungsgefühl entwickelt und sich nicht zu früh auf nur eine Sportart konzentriert.
Aber die volle Konzentration, die lag dann bei Max ab dem 13., 14. Lebensjahr voll auf dem Golfsport. Er hat es eben gesagt, er spielte damals im Golfclub Hubbelrad in Düsseldorf und seine Konzentration auf Golf, die brachte ihn dann auch in den deutschen Nationalkader und den vertrat er zwischen 2005 und 2010. Und ein besonderes Highlight seiner Zeit als Junior hatte er dann im Jahr 2006. Kiefer stand im europäischen Aufgebot des Junior Ryder Cup 2006 in Celtic Manor. Europa und die USA trennten sich damals im Junior Ryder Cup 6-6. Europa behielt den Titel und das war für Max Kiefer insgesamt eine ganz besondere Erfahrung.
Das war sehr cool, ja, definitiv. Am coolsten war wahrscheinlich dann auch zum richtigen Ryder Cup zu gehen und da Inside the Ropes mitzulaufen. Das war ja auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend und dann hat man halt schon auch den Ausmaß des Events da gespürt. Wir waren bei der Eröffnungszeremonie direkt in der ersten Reihe. Und dann denkt man sich natürlich schon, cool, da würde ich auch gerne eines Tages dabei sein. Und der Junior Ryder Cup an sich natürlich auch ein super Vergleichskampf mit den Jugendlichen aus den USA, wo man sonst nicht oft ist. Um dann zu sehen, wie sind die, wo stehe ich im Spiel. Das ist schon eine gute Erfahrung.
Und eine tolle Erfahrung, die natürlich auch ein Meilenstein auf dem späteren Weg in die Profikarriere gewesen sein dürfte. Genauso wie Kiefers Entscheidung 2008, 2009 in die USA zu gehen und sich an der University of Florida in Miami einzuschreiben und dort natürlich auch Golf zu spielen. Was hat dir die Zeit persönlich und auch golferisch gebracht?
Persönlich hat es natürlich viel gebracht, weil es zum ersten Mal war, dass ich wirklich lange von zu Hause weg war, komplett auf mich allein gestellt war, was Wohnung, Essen und alles angeht. Das zusammen noch mit Schule dann unter einen Hut zu kriegen, ist dann schon am Anfang relativ tough, gerade in einem Land, wo Englisch ja schon auch in Anführungsstrichen schon auch irgendwie eine Fremdsprache ist. Da entwickelt man sich natürlich persönlich schon extrem weiter. Und golferisch hat das, würde ich sagen, viel im Kurzspiel gebracht, weil die Möglichkeiten, dort einfach das Kurzspiel zu trainieren, die Bedingungen so viel besser sind. Man hat so viel bessere Grüns, so viel bessere Chipping-Pitching-Anlagen, da konnte man extrem gut trainieren und man lernt dann auch in gewisser Weise auch direkt zu performen oder dass nur die Ergebnisse zählen. Ich sag mal, hier in Deutschland ist es schon so, auch was die Nationalmannschaften und die Jugendmannschaften angeht, dass so ein bisschen der Goodwill des Trainers auch immer so ein bisschen mit einfließt, ob man jetzt für was nominiert wird oder nicht. Es ist wirklich, ich war mit Billy Horschel am College, auch der war ein Jahr mit mir. Und der war eigentlich so unsere Nummer eins im Team, aber der musste sich für jedes Turnier immer wieder neu qualifizieren. Also wenn der schlecht gespielt hat, die Quali, egal ob er das Turnier vorher gewonnen hat oder nicht, dann hat er das Turnier auch nicht mitgespielt. Deswegen muss man sich immer wieder die Leistung bringen, immer wieder direkt neu beweisen. Das würde ich sagen, war golferisch, was einen am meisten dann auch nach vorne gebracht hat.
Hast du da auch gelernt, dann mit diesem Druck so umzugehen? Oder war das schon was du vorher trotz der anderen Bedingungen in Deutschland auch schon kanntest und auch schon konntest?
Nee, das auf jeden Fall ist da dann mehr Druck. Oder auch öfter der Druck, sich regelmäßig zu beweisen, dass halt wirklich nur, ja, oder einfach simpel gesagt, der Druck, dass einfach nur Ergebnisse zählen und nichts anderes, wie es auf der European Tour oder wie es als Pro ja auch ist. Ja. Wenn ich auf der Tour ein schlechtes halbes Jahr habe, dann kann das schon dafür reichen, dass man die Tourkarte verliert oder ähnliches. Und dann zählen dann wirklich nur die Ergebnisse. Und mit diesem Druck oder einfach auch diesem Wissen umzugehen, dass man immer performen muss, dass nur die Ergebnisse zählen, das lernt man am College schon.
Hat das deine Entscheidung, Profi zu werden, bestärkt oder war die vorher schon gefallen? Welchen Einfluss hatte die College-Zeit darauf?
Die Entscheidung, Profi zu werden, würde ich sagen, war, oder der Wunsch, Profi zu werden, war schon immer da. Aber bevor ich aufs College gegangen bin, war es jetzt noch nicht so abzusehen, dass ich auch eine gute Profikarriere haben würde. Dann bin ich aber, das Jahr, wo ich im College war, hatte ich eine sehr gute Amateurzeit, ein sehr gutes Jahr bei den Amateurturnieren, habe eigentlich auch für alle großen Vergleichskämpfe und so gespielt in Europa. Und dann hatte ich halt glücklicherweise direkt ein paar Sponsoren, die mir halt dann auch das erste Jahr finanziert haben, komplett auf der Challenge-Tour. Und das war dann eigentlich für mich alles der ausschlaggebende Schritt, Profi zu werden.
Das war dann 2010 und wie die Entwicklung in Maximilian Kiefers Karriere sich danach fortsetzte, das hört ihr gleich noch in unserem Interview hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Die Amateurkarriere von Maximilian Kiefer zwischen 2007 und 2010 war sehr erfolgreich verlaufen. Ende 2010 fühlte er sich dann reif für den nächsten Schritt, für den Wechsel ins Profilager. Mit einem Handicap von +4 vollzog er den und startete zunächst ins Unternehmen Challenge Tour, auf der er 2012 in Indien dann auch seinen ersten Sieg einfuhr. Ein Sieg, der ihm 32.000 Euro brachte und einen Meilenstein auf dem Weg zur Tourkarte für die European Tour am Ende der Saison markierte. Und die hat er ja heute noch inne, obwohl in den letzten Jahren nicht alles reibungslos verlief, aber der Reihe nach. Also du bist ja sehr, sehr schnell dann auch aus der zweiten in die erste Liga gekommen und hast da ja auch gleich mitmischen können. Wie schwer ist dir die Umstellung gefallen? Von den Ergebnissen ja offensichtlich gar nicht.
Ich hatte schon, ich sag mal, das Schon im ersten Jahr auf der Challenge Tour hatte ich ein gutes Jahr. Aber ich habe dann schon auch ja die Tourkarte relativ deutlich im ersten Jahr verpasst. Und dann würde ich sagen, im zweiten Jahr hatte ich zum Glück direkt am Anfang das Turnier in Indien gewonnen und ein gutes Finish gehabt, um die Tourkarte zu machen. Das war schon sehr cool, im zweiten Jahr direkt halt die Tourkarte zu machen. Und dann, ja, die Umstellung auf die European Tour an sich war dann, ich glaube, man reitet dann entweder die Erfolgswelle, man merkt, es läuft gut und man genießt alles in der neuen Welt, oder man reitet so die Welle, dass man oft auf die Schnauze kriegt und viele Cuts verpasst und merkt, man ist vielleicht doch nicht gut genug. Und ich hatte halt das Glück, direkt einen ganz guten Start zu haben. Und dann habe ich halt direkt diese Erfolgswelle einfach weiter geritten. Das war schon eine sehr coole Zeit.
Eine coole Zeit, die ihren heißen Höhepunkt gleich im Rookie-Jahr bei der Open de España 2013 fand. Schlaggleich waren Max Kiefer, der Chilene Felipe Aguilar und der Franzose Raphael Jacquelin nach den regulären 72 Turnierlöchern ins Stechen gegangen und dort schied Aguilar dann nach dem dritten Extraloch aus, aber Kiefer und Jacquelin, die belauerten sich weiter. Kiefer, der hielt die Nerven zusammen, er lochte einen Putt vom Vorgrün, ließ sich auch von einer Bunkerlage nicht verrückt machen. Doch am 9. Extraloch war es dann der deutlich erfahrenere Jacquelin, der mit einem Birdie das Turnier dann für sich entschied, nach mehr als zweistündiger Verlängerung. Erinnerst du dich da noch oft dran zurück?
So oft gar nicht mehr, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe gar nicht mehr so die kleinen Erinnerungen dabei. Ich war da an dem Tag einfach so in so einem Film irgendwie. Und da hat man dann teilweise gar nicht so diese klaren Erinnerungen. Aber ich wollte jetzt irgendwann die Tage auch, ich habe es irgendwie noch nicht gemacht bisher, mir das Stechen jetzt nochmal angucken auf DVD haben.
Dauert ja etwas länger, 2,5 Stunden, glaube ich, hat es gedauert.
Ja, aber woran ich mich auf jeden Fall noch erinnere, dass ich damals gedacht habe, boah, das war mein 6. Turnier, glaube ich, damals auf der European Tour oder so, was ich gedacht habe, boah, das ist ja gar nicht so schwer hier zu gewinnen. Und ich war damals auch überhaupt nicht enttäuscht. Ich habe gedacht, ja, jetzt bin ich halt eins der nächsten Turniere. Das scheint jetzt ja nicht so schwer zu sein. Und jetzt, 7 Jahre später, habe ich immer noch kein Turnier gewonnen.
Aber du warst das ein oder andere Mal dicht dran. Es war nicht ganz so dicht dran wie damals in dem Jahr. Jetzt muss man ja sagen, du bist konstant eigentlich immer dabei. Seit deinem Rookie-Jahr auf der European Tour bist du mit dabei. Was fehlt denn zur Spitze? Was fehlt denn zu diesem Sieg, den du eben noch nicht hast? Was sind da so Punkte, wo du sagst, da könnte ich mich noch verbessern? Das ist genau das vielleicht, was den Ausschlag geben könnte.
Also spielerisch aktuell muss ich mich verbessern im Eisenspiel. Das war meine Stärke, das ist jetzt leider nicht mehr. Ich treffe zu wenig Grüns, hau die kurzen Eisen nicht nah genug an die Fahne, um dann genug Birdies zu machen. So ein bisschen jetzt auch die Länge vom Tee, weil immer mehr Junge nachkommen, die den Ball immer weiterhauen. Das sind so die zwei Punkte, wo ich eigentlich mich aktuell probiere, meistens zu verbessern. Ich glaube, ich hatte eigentlich bis 2015, würde ich sagen, ging es schon immer relativ steil bergauf in meiner Karriere. Und dann ab 2015 kam schon so ein bisschen ein Knick. Ich habe zwar jedes Jahr konstant die Tourkarte gehalten, aber ich habe nicht so wirklich meine eigenen Erwartungen seitdem erfüllt.
2015 dein bestes Jahr, was die Einnahmen, was aber auch die Platzierung im Race to Dubai am Ende anbelangt. 55. bist du da am Jahresende geworden, hattest vor allen Dingen diese Wahnsinnsserie von 22 geschafften Cuts in Folge dahin gelegt. Was hat dich da ausgezeichnet in dem Jahr? Was hat das bewirkt, dass du eben so konstant da abgeschnitten hast? War das auch dieses Erfolgswelle-Reiten?
So ein bisschen, ja. Ich hatte, glaube ich, in dem Jahr ein super Selbstvertrauen. Ich hatte so wirklich das Gefühl, egal wie ich mich anstelle, selbst wenn ich es probiere, ich kriege es gar nicht hin, einen Cut zu verpassen. Und das letzte Jahr hatte ich das Gefühl, egal wie gut ich mich anstelle, es klappt am Ende trotzdem um Einschlagen. Das macht schon einen Unterschied aus. Aber ich habe auch sehr, sehr konstant gespielt. Ich hatte jahrelang echt den gleichen Trainer bis Ende 2014, habe dann Ende 2014 den Trainer gewechselt, bin dann ein bisschen mehr auch auf den Fade gegangen und ich habe vorher immer Draw gespielt und das hat dann halt sehr gut gepasst, dass dann mit dem Fade hatte ich das Gefühl, ich habe halt totale Kontrolle, aber leider habe ich danach dieses Gefühl nie so wiedergefunden, dieses Gefühl der totalen Kontrolle. Und man kann das dann auch nicht reproduzieren, das ist dann auch irgendwie Wenn ich jetzt probiere, das zu machen, was ich damals probiert habe, dann haue ich 40 Meter Slices. Also deswegen, ja, aktuell probiere ich einfach weiter zu, ja, ich will nicht sagen suchen, aber weiter zu arbeiten, und dann kommt hoffentlich dieses Selbstvertrauen und diese, ja, diese Konstanz, diese simple, die sich einfach und simpel anfühlt, das Spiel, das kommt dann hoffentlich wieder zurück.
Du sagst, man kann das praktisch nicht reproduzieren. Kann man das theoretisch irgendwo fassen, wo es dran gelegen hat oder warum das dann eben plötzlich dann abhanden kommt?
Ja, ich habe ein sehr einfaches Schwunggefühl gehabt damals. Es war sehr, sehr simpel, und das habe ich dann auch über einen längeren Zeitraum, über das ganze Jahr gemacht. Und das Schwunggefühl hat am Anfang den Ballflug dann auch produziert, den ich haben wollte, oder einen guten Ballflug produziert. Und irgendwann, wenn man von einer Sache dann zu viel macht, kann das dazu führen, dass es dann teilweise dann wieder in die andere Richtung geht. Und dann war es halt zu sehr auf dieser, also zu sehr in der anderen Richtung, es war zu sehr auf dieser Slice-Seite dann, von dem Schwunggefühl, was ich damals hatte. Mhm. Deswegen, das Gefühl, das kann man, glaube ich, nicht mehr reproduzieren. Aber was man sieht halt, oder was mir, seitdem habe ich halt viel gesucht, muss ich sagen. Ich habe wirklich viele Trainer gewechselt die letzten 3-4 Jahre, viel gesucht, auch das Gefühl der Kontrolle immer gesucht. Und das war dann teilweise auch zu viel. Ich habe teilweise zu genau im Schwung, was ich machen wollte, habe zu sehr die Kontrolle gesucht, und dadurch habe ich dann eigentlich ja so ein bisschen verloren, einfach frei zu spielen, frei zu schwingen. Und im Grunde genommen ist dadurch dann noch weniger Kontrolle gekommen, weil man gewinnt ja so ein bisschen Kontrolle auch, indem man die Kontrolle abgibt. Und diese Balance habe ich, glaube ich, damals super hinbekommen. Und da wäre es natürlich dann schön, wieder da hinzukommen.
Wenn du nochmal an diese Open des Spanier 2013 zurückdenkst, glaubst du, deine Karriere bisher wäre anders verlaufen, wenn du damals das Stechen gewonnen hättest?
Ja, es ist immer schwer zu sagen, man weiß es nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, weil ich danach ja auch einige Chancen hatte, Turniere zu gewinnen. Und wenn ich dann die Confidence gehabt hätte, schon Turniersiege oder einen Turniersieg zu haben, wäre es mir vielleicht in der einen oder anderen Situation einfacher gefallen, und ich hätte vielleicht in der einen oder anderen Situation nochmal über die Ziellinie bekommen. Aber wie gesagt, also man weiß es nicht.
Letztes Jahr hattest du einen zweiten Platz im Oman. Wie würdest du das Turnier rückblickend bewerten?
Genau, das war auf jeden Fall. Ich habe letztes Jahr einen super Start gehabt, Anfang des Jahres. War gut in Form. Hatte da in Oman auch fairer oder zugegebenermaßen auch ein bisschen Glück mit der Startzeit. Ich hatte wirklich eine sehr gute Startzeit, wo wenig Wind war, wo ich sehr früh gespielt habe, am zweiten Tag, wo am Nachmittag sehr viel Wind war. Und da hatte ich ein sehr, sehr gutes, langes Spiel in der Woche. Ich habe da sogar erstaunlicherweise relativ schlecht geputtet. Also eigentlich mit einer normalen Puttwoche hätte es da auch eigentlich reichen sollen. Ich habe, glaube ich, 3 Putts gemacht aus 5 Metern in der Woche, was einem normalerweise nicht passiert. Aber ja, das war trotzdem eine sehr, sehr gute Woche da.
Bist am Ende 96. im Race to Dubai geworden, hast 11 Cuts bei 23 Turnierstarts geschafft. Wenn man mal auf deine Turnierbilanzen guckt und auch auf die gespielten
Turniere. Mehr an, als was es gefühlt war.
Ja, das stimmt. Aber wenn man auf deine Turnierstarts guckt, du bist ein Vielspieler, ne?
Ja. Also ich probiere eigentlich, würde ich sagen, so 25 Turniere ist, glaube ich, eine gute Anzahl für mich. Und dann halt hoffentlich dann noch die Finalturniere, dann kommt man so auf 28, das ist, glaube ich, eine gute Anzahl. Ich habe damals, 2015 habe ich, glaube ich, über 30 Turniere gespielt. Auch noch dann hier die DGL für Hovelrad, noch Pro-Ams gespielt. Also da habe ich, glaube ich, wenn man das auch noch dazu zählt, dann waren es, glaube ich, 34, 35 Turnierwochen. Das war damals einfach zu viel. Da ist mir dann leider Ende der Saison auch die Luft ausgegangen. Also ich würde sagen, so meine persönliche Balance, die finde ich, wenn es so bei 25 Turnieren und dann mit den Finalturnieren hoffentlich so bis 28 ist.
Was hattest du dir vor dem Start dieser Saison vorgenommen, wenn alles regulär gelaufen wäre und die Saison jetzt so durchgezogen wäre? Was waren da deine Ziele?
Ja, nach letztem Jahr, ich hatte letztes Jahr ja sehr guten Start, aber dann wirklich ab April eigentlich die schlechteste Phase jemals in meiner Karriere. Da habe ich dann da überhaupt keine Konstanz, oder da war es konstant schlecht. Das war schon sehr, sehr ernüchternd, gerade weil ich das überhaupt nicht kannte, weil ich selbst immer irgendwie normal hinbekommen habe, wenn ich nicht so gut drauf war, trotzdem noch einen ganz guten Score hinzubekommen. Und das habe ich letztes Jahr überhaupt nicht mehr hinbekommen. Deswegen war eigentlich mein Ziel, erstmal wieder die Konstanz zu finden, Cuts zu machen, Top 30 Platzierungen und dann hoffentlich so schnell wie möglich die Tourkarte sichern. Das war erstmal das erste Ziel.
Was glaubst du, wird sich von den Zielen noch realisieren lassen? Was ist so deine persönliche Vermutung, auch wenn es totale Kaffeesatzleserei ist, wann es wieder losgehen könnte und was dann überhaupt auch noch durchgezogen werden kann?
Ja gut, ich könnte mir auch vorstellen, wenn es jetzt wirklich noch lange dauert, bis es wieder losgeht, dass man vielleicht irgendwie die Saisons zusammenlegt, dass man dann halt ein Ranking macht für dieses und fürs nächste Jahr. Also ich glaube, eine faire Regelung jetzt zu finden fürs Ranking ist extrem schwer. Ich glaube, ich ist bei allen Sportarten so. Im Fußball wird es ja auch schwer sein, die Bundesliga-Saison noch zu Ende zu spielen. Das wird schwer, da bin ich zum Glück nicht in der Position, dass ich das entscheiden muss. Aber aktuell glaube ich, mein Fokus und meine Ziele gerade aktuell sind, jetzt weiter an den Dingen zu arbeiten, wo ich das Gefühl habe, dass es die richtigen Dinge sind. Das sind ein paar Sachen in meinem Rückschwung, die ich verbessern will. Dann ist es, dass ich halt wieder freier schwinge, dass ich weniger Schwunggedanken habe, nicht so probiert, so genau zu sein. Das kann man eigentlich alles sogar relativ gut im Netz trainieren. Und dann ist es eigentlich dann auch mein Putten ein bisschen so ein Flow reinzukriegen, konstant das Fitnesstraining durchzuziehen, dass ich dann hoffentlich den Ball auch ein bisschen länger haue, wenn dann jetzt die Phase vorbei ist. Und dann werden die Ziele, wenn es dann wieder losgeht, die gleichen bleiben. Das Ziel wird sein, konstant die Cuts zu machen, konstant zu spielen und so schnell wie möglich die Tourkarte abzusichern.
Und wenn du dir was erträumen dürftest, was wären noch so Träume, die du in deiner Karriere erreichen willst? Du bist jetzt knapp 10 Jahre Profi, wirst im Sommer wirst du 30. Was hast du dir noch vorgenommen, was würdest du dir erträumen, sagen wir es so? Vornehmen kann man sich viel, aber was wäre so ein Traum?
Ein Turnier auf der European Tour zu gewinnen und 3-4 Jahre konstant Top 50 der Welt zu sein, konstant die Majors mitzuspielen. Und ein Ryder Cup, das wäre schon der Traum und das langfristige Ziel.
Olympia auch?
Olympia auch, ja, definitiv. Ich glaube, gerade jetzt Japan wäre cool, weil ich war noch nie in Japan, aber was man so gehört hat, geben sich die Japaner bei solchen Veranstaltungen schon sehr, sehr viel Mühe. Also wenn das jetzt nächstes Jahr dann stattfinden würde in Tokio, wäre das definitiv auch ein Ziel, auch nach dem, was alle anderen da berichtet haben. Aber das geht eigentlich mit dem Ziel, die Tourkarte so schnell wie möglich abzusichern, ja, überein. Ich meine, wenn ich, weil die Olympischen Spiele zählen ja nicht fürs Ranking und man verpasst dadurch ja auch 2-3 normale European Tour Turniere. Also wenn ich jetzt bis Juli oder wann der Qualifikationsprozess zu Ende ist, Juni, Juli, die Tourkarte abgesichert habe, dann hätte ich wahrscheinlich eine gute Saison bis dahin gespielt und auch gute Chance, mich für Olympia zu qualifizieren. Und dann könnte man auch guten Gewissens dahin fliegen und das Ganze genießen, was auch alle erzählt haben, wie toll das im olympischen Dorf ist für den anderen Sportlern. Das wäre natürlich schon sehr, sehr cool, das mal mitzuerleben.
Was ist jetzt in der Corona-Zeit das, was dir am meisten abgeht, was dir am meisten fehlt?
Was mir am meisten fehlt, ist, glaube ich, einfach rauszugehen, auch wenn gutes Wetter ist, morgens auf dem Golfplatz zu fahren und meinen Freunden zu zocken und an meinem Spiel zu arbeiten und dann natürlich die Reiserei. Was mir persönlich noch ein bisschen fehlt, ist es, abends einfach rauszugehen, was essen zu gehen oder mittags, bevor man sein Workout macht, irgendwo einen Kaffee zu setzen, einen Kaffee zu trinken. Das sind schon so Sachen, die man immer so selbstverständlich genommen hat. Wenn die dann einmal nicht so da sind, dann dann weiß man die umso mehr zu schätzen. Das sind so die Sachen, die mir jetzt persönlich am meisten fehlen, würde ich sagen. Aber ja, es ist jetzt wirklich, also im Gegensatz dazu, was manche andere jetzt gerade durchmachen, das glaube ich sehr, 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 sehr geringe Sachen, auf die ich da verzichten muss.
Aber da wünschen wir dir und uns allen natürlich, dass es möglichst bald wieder alles normal und seinen normalen Gang geht. Und natürlich, dass du gesund bleibst, Max.
Ja, vielen lieben Dank. Das ist bei allen sportlichen Zielen ist die Gesundheit auf jeden Fall das Wichtigste. Das merkt man sowieso immer, jetzt natürlich in dieser Zeit aktuell noch mehr.
Danke fürs Interview.
Vielen lieben Dank, Malte.
Maximilian Kiefer war das im exklusiven Interview hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Noch mehr Interviews gibt es natürlich bei uns in unserem nurgolf-Feed auf meinsportpodcast.de oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens. Und wenn ihr uns über iTunes hört, dann schreibt uns gerne eine kleine Rezension und lasst ein paar Sterne da. Wenn euch unsere Podcasts von nurgolf auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal, gefallen, würden wir uns sehr über euer Feedback und natürlich über eure Bewertung freuen. Macht mit, bleibt uns gewogen. Ansonsten hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Wir haben noch mehr Interviews in den nächsten Wochen für euch parat.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.